Vater, ich lob dich und ich preis dich für deine Gegenwart. Ich danke dir für das, was du heute deinen Kindern hier offenbarst und denen, die diese Botschaft hören. Ich danke dir und mein Herz jauchzt dir zu und preist dich über das. Und der Herr sagt, siehe, meine Kinder, hört, ich will euch, die ihr mir nachfolgt, die Augen öffnen für das Übernatürliche, für das Übersinnliche, damit ihr wisst, was ich euch bereite auf den Weg, den ihr mit mir geht. Wo euch meine Liebe zieht durch den Heiligen Geist, der ausgegossen ist in eure Herzen. Ihr, ich möchte euch segnen, diejenigen, die das Wort der Ermahnung angenommen haben, die wissen, dass es ohne Ermahnung und Zurechtweisung nicht geht. Alle meine Kinder, die das Wort der Ermahnung annehmen, werde ich segnen, denn ich bin nicht nur ein Gott der Ermahnung, sondern ein Gott der Ermutigung. Ich bin ein Gott des Trostes und ich will alle trösten, die niedergeschlagen sind, und ich will die Niedergeschlagenen aufrichten durch meinen Geist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, keiner derer, die mir vertrauen, die ihr Leben mir vertrauen, sich meiner Führung anvertrauen, werden zu Schanden werden. Denn meine Liebe ist ausgegossen in die Herzen meiner Kinder, die mir vertrauen. In diesen schwierigen Zeiten, aber es gab schon immer schwierige Zeiten. Ihr habt es nur nicht gewusst, weil ihr in dieser Zeit lebt. Ihr sagt, es ist die Endzeit und sie ist es. Aber es gab immer bei meinen Kindern, die mir nachfolgen, Symptome der Endzeit. Symptome, wo sie erschüttert wurden in den Jahrtausenden vor euch. Und ich habe euch mein Wort gegeben. Und ich gebe euch heute eine Vision durch meinen Knecht, den ich für euch bestellt habe und vor viele, die nicht da sind, um zuzurüsten, um aufzubauen, um zu ermutigen und nicht zu zerstören. Und ich werde den Zerstörer schelten. Ihr werdet überwinden, so wie ich überwunden habe am Kreuz von Golgatha. Halleluja, Amen. Amen, Amen. Halleluja. Die Botschaft ist heute eine Feuerbotschaft. Eine Botschaft, die euch rausreißt aus aller Lethargie, aus allen möglichen. Ich möchte euch heute mitnehmen, ich möchte euch heute einladen in einer Vision. Und der Herr, ich bitte, dass der Herr euch geöffnete Augen gibt, dass ihr sie erfassen könnt. Ich versuche es zu erzählen, das, was Gott mir geschenkt hat am vergangenen Donnerstag. Ich hatte eine Zeit, wo ich in mir wusste, wo der Herr zu mir sprach, mein Sohn, relax. Entspann dich in meiner Gegenwart. Also ging ich gegen Abend auf mein schönes Sofa, legte mir eine wunderschöne Anbetungs-CD rein mit alten amerikanischen Hymnen. Ich war ja dort drüben auf der Bibelschule. Und wisst ihr, da ist so viel Kraft in diesen alten Anbetungsliedern. So viel Kraft. Und ich fing an zu weinen und die Gegenwart Gottes hüllte mich ein. Und ich war Geist, Seele und Leib eins, bin ich verschmolzen mit Gott. Das habe ich richtig gespürt, da war nichts mehr da. Da war eine Einheit da und im nächsten Moment kriege ich so eine starke Salbung und ich war so halb gelegen wie ihr, aber noch ein bisschen mehr. Und dann wurde ich entrückt und ich wurde über die Erde entrückt. Und ich möchte euch heute da mitnehmen, denn es ist für alle. Es war nicht nur ich alleine, sondern ich war einer von vielen. Und wisst ihr, was ich sah? Ich sah eine riesige Treppe, die von der Erde zum Himmel reichte. Es war eine Treppe, eine breite Treppe, breit genug, vielleicht 1,50 Meter breit. Und die Treppenstufen waren 40 Zentimeter in der Breite. Und es ging von der Erde rauf bis zum Himmelstor. Das Himmelstor sah ich vielleicht nur 40 Zentimeter groß. Es war sehr, sehr weit weg. Aber in der Mitte des Tors, das Tor war offen, da strahlte ein helles blendend weißes Licht raus. Ich konnte nicht hineingucken. Die Entfernung war zu groß, aber ringsherum schimmerte das Tor richtig in der Abendsonne. Die ganze Vision spielte sich am Abend ab. Zur Zeit des Abends. Hört gut zu, ihr kennt das aus dem Wort. Und diese Botschaft ist direkt mit der Bibel verbunden, so wie alle die Botschaften, die Gott mir gibt, mit der Bibel verbunden sind. Und die du in der Bibel im Wort Gottes wiederfindest. Und die Strahlen von der untergehenden Sonne, die schienen auf die Treppe, auf jede einzelne Stufe, sodass jede einzelne Stufe rötlich schimmerte. Und ich war nicht unten, ich war also schon etwas über der Erde, ich würde sagen im normalen Luftraum. Aber ich spürte, dass ich nicht alleine war. Und das Erste, was ich bemerkte, war, ich hatte keine normale Kleidung an. Ich hatte ein T-Shirt an und ein kurzes Short, ein Sportshort. So eine kurze Hose und kurze Sportschuhe. Ja, dachte ich, was ist jetzt mit mir los? Und ich sah die Treppe vor mir und ich fing an zu laufen. Ich fing an zu laufen. Und in dem Moment, wo ich anfing zu laufen, ich fühlte mich leichter. Und es ging nach oben, es ging so in dieser Steigung. Es ging nicht sehr steil, aber es ging sehr, sehr weit. Es war ein langer, langer Weg. Und ich war schon nicht mehr auf der Erde. Und Gott will damit sagen, wenn wir den Weg mit dem Herrn gehen, am Anfang unseres Glaubenslebens befinden wir uns noch auf der Erde. Wenn wir fleischlich sind. Das Fleisch hält uns auf der Erde fest. Das, was uns angelernt wurde, das System dieser Welt, bindet ja den Menschen an sich. Also, wenn wir den Weg mit Gott anfangen, da braucht es eine lange, lange Zeit, bis wir uns lösen, geistlich lösen von der Schwere dieser Erde. Könnt ihr damit zustimmen?
Ja.
Das ist eine Realität. Das ist ganz normal. Obwohl ich weiter oben war, wusste ich, dass hinter mir noch viel, viel mehr unterwegs sind. Ich habe keinen vor mich gesehen, ich war bestimmt nicht der Erste. Aber Gott ließ mich diese Vision so erleben und ich spüre, dass der Herr sagt, ich nehme euch heute mit hinein. Denn diese Botschaft wird eine starke Ermutigung sein für alle, die diesen herrlichen Weg gehen. Auf der Treppe zum Himmel. Wir befinden uns, ihr Lieben, in der Tat, geistlich gesehen, schon auf dem Weg nach oben. Der eine und der andere mag vielleicht noch durch Schwierigkeiten gehen. Und dann machte mich der Herr auf etwas aufmerksam. Er sagte, du bist zwar da, aber hinter dir unten auf der Erde laufen noch viele, fangen an, den Weg zu laufen. Und dann sah ich sowas wie bei einer Olympiade. Es war eine Art Hindernislauf. Habt ihr alle schon im Fernsehen gesehen, wenn sie lernen, über die Hindernisse zu springen? Nun, die Hindernisse waren teilweise bei den Kindern Gottes hausgemacht. Das heißt, sie selber hatten Vorstellungen, wie es gehen soll. Sie hatten Wünsche und Vorstellungen, die nicht so, die Gott erst wegnehmen musste, aber bevor sie wegnimmt, zeigt er sie auf. Schau mal, das ist es, was dich noch von mir hindert, die Fülle zu empfangen. Also mussten die Kinder Gottes, die auf dem Weg nach oben sind, erstmal lernen, die Hindernisse zu überwinden. Sie mussten darüber springen. Und natürlich, es war eigentlich keiner, ich hatte nicht in mir, dass es einen einzigen gab, der Läufer, die auf dem Weg zum Himmel unterwegs waren, der nicht gestrauchelt wäre. Alle sind sie gestrauchelt auf den Weg nach oben, ihr Lieben. Alle, nicht einer, auch nicht David, auch nicht Mose. Ihr wisst das. Er durfte dann nicht ins gelobte Land. Aber preis sei Gott, sie haben es alle geschafft. Sie haben es alle geschafft. Und weil sie es geschafft haben, wirst es du auch schaffen. Halleluja.
Halleluja.
Woher weiß ich das? Weil es sein Wort sagt. Am Anfang des Weges ist ja der Gläubige noch nicht so im Wort gefestigt. Und du kannst nur über die Mauer springen. Mit meinem Gott kann ich über eine Mauer springen. Über Hindernisse. Mauern sind da, um zu überwunden werden, ihr Lieben. Das ist heute eine sehr gute Botschaft und merkt sie euch und hört sie immer wieder und gebt sie denen weiter, die denn der Teufel einredet, ihr schafft es nicht. Klar, aus eigener Kraft schaffen wir sowas nie, niemals. Aber wenn wir lernen, ins Wort hineinzugehen, denn der Herr hat gesagt schon in Jesaja, ich habe gebahnte Wege geschaffen. Wenn wir diese gebahnten Wege gehen, wenn wir hören, was der Geist den Gemeinden sagt, ich habe Wege für euch bereitet, gute Wege. Epheser 2,10, Werke schon vorbereitet, dass wir darin gehen können und wandeln, sagt er, dann wird keiner darauf stürzen. Und doch stürzen wir, weil wir nicht allein in dieser Welt leben. Da lebt noch eine andere Gesellschaft, eine andere Genossenschaft, ein anderer e.V., eine Teufel-e.V., eingetragener Verein vom Bösen. Und die sind es, die in dem Bereich, in den unteren Bereich, nicht oben, ganz oben, aber in den Herrschaftsbereich hier über diese Erde leben. Sie verursachen das. Sie sind es, die, dass wir auf die Nase fallen, dass wir nicht mehr aufstehen, dass wir aufgeben. Und sie haben alle verschiedene Tätigkeiten. Aber alle haben sie den Auftrag, uns von dem Weg abzubringen. Wenn die merken, du meinst es ernst, dann machen sie auch ernst. Dann schicken sie dir Schwierigkeiten auf den Weg, mit denen einer normal nicht rechnet. Und das passt nicht so gut natürlich zu dem Wohlstandsevangelium. Weil das Wohlstandsevangelium ist ja auch eine Finde von den Engeln des Lichts. Aber der hat gesagt, dass er unser Versorger ist, dass er uns durchbringt, ihr Lieben. Und ich möchte euch sagen, das war so gewaltig, was ich da oben sah. Ich habe es mir niedergeschrieben, aber natürlich weiß ich es doch in meinem Herzen. Die Botschaft, die geht mir nicht mehr verloren. Die habe ich so tief drin, aber ich muss sie aufschreiben, weil ich sie auch schreibe für die, die das nicht lesen können. Nicht hören können, Entschuldigung. Ja, richtig. Es gibt auch welche, die können nicht lesen. Ja, und die müssen es dann hören. So schafft Gott für alle einen Ausgleich. Preis den Herrn. Und ich sah dann, wie diese Worte, die in der Bibel so treffend sind. Ich werde dann dazu sagen, um was handelt es sich hier? In dieser Botschaft handelt es schlichtweg um die Botschaft von Hebräer 12,1. Aber bevor wir das lesen, will ich mit euch weitergehen. Also ich merkte unter mir, da gab es Hindernisse zu überwinden und ich dachte an meine eigenen Schwachheiten, an meine eigenen Hindernisse auf den Weg mit Gott. Aber interessant ist, dass diejenigen, die gesagt haben, Herr, ich will den Weg gehen, den du für mich hast, sie sind niedergefallen. Aber der Herr hat sie wieder aufgerichtet, so wie es in seinem Wort heißt, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Das ist durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, das neu, auch wenn wir es alle wissen im Grunde genommen, aber wenn das kompakt, dieses Wort, die Vision kompakt rübergebracht wird, dann ist es eine enorme Sache vom Herrn. Dann ist da eine enorme Kraft dahinter, die uns aufbaut, die uns festigt auf dem Weg und mit denen wir andere Ermutigungen zusprechen können, die am Boden sind. Die Tage rief mich eine Schwester an, die auch meine Sachen empfängt. Die sagt, bitte, bitte, Bruder, bet mit mir, sonst muss ich in die Psychiatrie. Da war ich schon, ich will nicht mehr. Und ich hatte da gerade die Botschaft empfangen. Dann habe ich ihr die Botschaft gepredigt. Da sage ich, wer ist es, der dich niederschmeißt? Wer ist in dir? Wer hebt dich hoch? Wer bringt dich weiter? Wer ist nicht gefallen, den Gott nicht geholfen hätte? Und dann am Schluss hat sie mit mir alle Geister weggeschickt. Und dann fing sie an, vor Dankbarkeit zu weinen an. Wisst ihr, es ist so wichtig, so viele Kinder Gottes kriegen Depressionen immer mehr und immer mehr. Weil sie auf die Einflüsterungen vom Feind hören. Und ich bei dieser Arbeit, wo ich sie geschrieben habe, musste ich so an spezifische Erfahrungen denken, die auch Paulus gemacht hat. Das andere, das Traurige bei dieser Botschaft. Wir müssen beides sehen, ihr Lieben, beides. Und ich bin einer, der gern beide Dinge predigt. Nicht nur das, wo alles so take it easy, so leicht geht, sondern es geht mitunter gar nicht so leicht. Aber der Herr ist bei uns. Er ist unser Helfer. Und wie war es mit Paulus? Er hatte Weggenossen des Evangeliums. Leute, die ihm beistanden, die ihm halfen. Und es gibt genauso, und das habe ich gesehen, in dieser Vision, dass es unten welche gab, die fingen an, den Weg zu gehen. Und dann waren die Versuchungen so groß, dass die Dämonen kamen wie mit großen Spiegeln und haben sie geblendet von den Dingen dieser Welt. Und sie ließen sich wieder gefangen nehmen lassen. Und ich musste da denken an Paulus, wie er gesagt hat über Demas. Oh, Demas hat mich verlassen. Weiß nicht, ob ihr habt sicher von ihm schon gelesen. Demas hat mich verlassen, er hat die Welt lieb gewonnen. So viele fangen an und bleiben dann wieder zurück. Natürlich, warum bleiben sie zurück? Wenn hier keine Dämonen wären, wenn nicht der Böse wirken würde, es ein Gegenwirker Gottes, dann wäre es ja ein Spaziergang. Dann gäbe es keine Prüfungen. Aber ohne Prüfungen, wir kaufen, wenn du in dein Geschäft gehst, und so wie wir uns vor ein paar Monaten einen ganz teuren Kühlschrank gekauft haben und wir haben alles abgewogen, was daran wichtig sein muss. Und da schaust du, wie viel Strom verbraucht er. Wie gut ist die Firma? Genauso mit den Autos. Wir haben gelernt zu prüfen, das lernt man in der Schule. Ja nun, wir brauchen uns doch nicht wundern, wenn Gott auch unseren Glauben testet. Und der Herr, wenn deinen und meinen Glauben testet, sagt er nicht, ich habe den Test geschaffen, damit du unten bleibst, sondern dass du mir vertraust. Habt ihr gewusst, dass die ganze Bibel vom Anfang bis zum Ende voller Ermutigung ist? Voller Ermutigung! Natürlich ist auch Ermahnung da, das muss doch sein, Korrektur, aber er ist ein Gott der Ermutigung, ihr Lieben. Und es gab unter den Dienern Gottes seiner Zeit gewaltige Männer Gottes, die auch ihre Versuchungen erlebten, die genauso wie da in dieser Rennbahn, wie Paulus sagt, laufen und gelaufen sind. Und ich möchte da einen Diener Gottes rausnehmen. Ich möchte das vom Wort her mit euch durchgehen, ganz kurz. Es ist wichtig, es ist deshalb wichtig, weil wir sehen, dass dieser Diener Gottes, er wurde später entrückt, wer war es?
Henoch.
Nein, nicht Henoch, von dem rede ich jetzt nicht. Der war Vorläufer. Aber da gab es noch einer, der entrückt wurde.
Elia.
Elia, Amen. Amen. Und jetzt möchte ich mit euch das teilen, dass ihr wisst, dass diese Versuchungen auf den Weg zu Gott, dass diese Hindernisse tatsächlich da sind. Und wir lesen im Jakobusbrief, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Aber er betete ein Gebet. Und er ließ es 3,5 Jahre nicht regnen. Halleluja! Aber wenn du dran denkst, die Wunder, die Gott durch Elia tat, wie er die Baalspriester hat schlachten lassen, so viel jetzt, ja, wie er Feuer fallen ließ, über die 50. Und sie würden vom Feuer verzehrt. Wunder über Wunder. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt. Und das, Gott möchte, dass ich das predige. Weil wir sollen lernen und wissen, diese Männer Gottes, ob sie Reinhard Bonke heißen oder Billy Graham, egal welche, sie sind Menschen wie du und ich. Und wenige von ihnen, nicht alle, geben zu, dass sie schwere Kämpfe hatten. Aber sie gehen alle, jeder, den Gott berufen und erwählt hat, siehe König David. Ihr wisst, die Erwählung war auf ihm, er wurde sogar zum Menschenmörder, Ehebrecher. Und doch hat Gott ihn bestimmt, ein Vorfahre vom Jesus zu sein. Und jetzt gehen wir dahin. Was war denn Elias Schwachheit? Ich werde mit euch das durchgehen. Elia bekam an einem Punkt Depressionen. Er wollte aufgeben auf dem Weg, auf den er sich befand. Aber Gott hatte vorgesorgt. Er weiß alles. Als erstes, was wir heute lernen, Gott weiß, wenn du und ich eine Anfechtung bekommen. Amen. Weiß er das?
Ja.
Seid ihr ganz sicher?
Ja.
Hat er alles im Griff?
Ja.
Schafft er mit der Versuchung auch den Ausgang?
Ja.
So sagt er sein Wort. Halleluja. Gepriesen ist der Herr. Und wir wollen das lernen von Elia. Und ich lese hier Elia am Horeb, 1. Könige 19, 1. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir das und jenes tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du denen getan hast. Und jetzt kommt es. Und er war ein Mensch wie du und ich. Aber wenn die Salbung da war für einen Dienst, dann tat er das. Er war gehorsam in dem, was er tun sollte. Hörst du das wichtig? Sei gehorsam, wenn Gott dir was sagt, was du tun sollst. Das befreit dich und mich aber nicht, dass wir auch dann mal seelisch reagieren, müde werden, im Fleisch reagieren können. Was war denn der Fehler von Elia? Ein ganz normaler Fehler, den heute die meisten Gläubigen haben. Angst. Die Einlasstür war Angst. Weil hier steht im Vers 3, da fürchtete er sich. Und wir lesen in Jesaja, wer bist du, dass du dich vor Menschen fürchtest, der wie Gras vergeht, dass du deinen Herrn vergisst, der dich gemacht hat. Oh, solche Momente gibt's. Die stehen hier drin, in der Bibel. Also darum sagt der Herr, lernt, seid bereit. Auch Elia, den ich gesalbt hatte, übrigens, er wurde dann entrückt. Dieser Mann mit seiner Angst, dieser Mann, der in Depression fiel. Wir lesen weiter. Und er lief um sein Leben. Er lief auf und davon. Wenn ich dran denke, dass er vorher seinen Diener auf den Berg geschickt hat, um zu schauen und sagt ihm, geh rauf, 7-mal, da wird eine Wolke kommen. Und der Diener hat sich geärgert. Nichts, nichts. Der schickt mich. Der schickt, vielleicht hat er mit seinem Chef gezürnt und hat gesagt, ich bin doch kein Doldi. Der schickt mich da 7-mal da auf dem Hügel da, damit ich endlich den... Aber es war so, weil der Geist des Herrn auf Elia war. Und jetzt auf einmal musste Elia selber rennen. Aber nicht, weil Gott zu ihm gesagt hat, renn, sondern weil er Angst hatte. Ganz normal, er fiel ins Fleisch. Er hatte eine starke Anfechtung. Ihr Lieben, im Grunde genommen ist das eine ermutigende Botschaft. Es gibt im Reich Gottes keine Superhelden. Amen. Es gibt Menschen wie du und ich. Und der Elia gehörte dazu. David gehörte dazu. Mose gehörte dazu. Aaron gehörte dazu. Joshua gehörte dazu. Und wir können die ganze Bibel aufzählen, wer noch alles dazu gehört. Aber sie waren in dem, was sie tun sollten, waren sie treu. Aber da war er innerlich leer und er rannte davon und kam nach Beersheba. Ich kenne Beersheba und die Gegend in Juda. Ließ seinen Diener dort, er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, kam, setzte sich unter einem Wacholder und was tat er? Er wünschte sich zu sterben. Das ist genau, was die Depression macht. Niedergeschlagen, bleib lieb, verrecke. Aber Gott sei es gedankt. Der Herr hat es gesehen. Der Herr weiß, in welcher Situation du bist, der die Botschaft jetzt hört. Du magst an einem Punkt sein, dass du sagst, wie soll ich den Weg Gottes gehen? Wie soll ich überwinden? Wie soll ich ans Ziel kommen? Das sind Umstände, die mich hier erdrücken. Ob dieser Umstand Schulden, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Tod von einem geliebten Menschen bedeutet, wie auch immer, oder der Verlust eines Ehepartners. Gott weiß alles von vornherein und er hat gesagt, ich habe dich erwählt, ich habe dich berufen, ich habe dich bei deinen Namen genannt und ich ergreife deine Hand und führe dich heraus. Oh, dass wir doch lernen, in dem Wort Gottes mehr zu glauben als allen elendigen Umständen, die es in der Realität gibt. Aber wenn man da drin ist, jeder, der es selbst erfährt, weiß, wie schwer es ist. Und ich möchte nicht zu den Dienern Gottes gehören, die sich lustig machen über Menschen, die in Not sind. Gott macht sich nicht lustig darüber. Er sagt nicht selber Schuld. Er hat Erbarmen. Er will, dass wir aus der Situation rauskommen. Das Gute ist, dass die Schrift sagt, und der Herr sah es. Der Herr sieht es. Wir lesen das da nämlich weiter. Er wollte sterben. Es war nicht nur eine Depression. Der Satan wollte ihn fix und foxy. Er wollte ihn fertig machen. Er wollte, dass er stirbt. Er wusste ja. Satan ist ja ein Gefallener, einer der größten Engel. Und er wusste ja den Plan Gottes mit Elia. Er wusste ja, Gott wollte Elia entrücken. Und wer wollte es vereiteln? Herr Teufel, wer will vereideln, Bruder und Schwester, dass wir nicht da oben hinkommen? Der ein und derselbe, der so bei Elia gewirkt hat. Das sind so seine Programmchen, seine Plänchen, die er hat. Er sagt, gib auf. Am besten du nimmst dir einen Strick und hängst dich auf. Mit dir ist doch eh zu spät. Nun, er ging und wünschte sich zu sterben und er sprach, es ist genug, nimm nun Herr meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Da kam so der ganze Vorwurf von, er spürte genau wie du und ich in manchen Situationen, Herr, warum hast du mich eigentlich erwählt? Ich bin ja ein Nichts, ein Nothing. Aber das ist ja gerade das, was Gott macht. Das lesen wir doch in seinem Wort, dass er sagt, das, was nichts ist, habe ich erwählt. Amos. Was war denn Amos? War der denn irgendwie ein großer bekannter Mann? Maulbeerfeigenzüchter. Was war David? Ein Hirte, ein Schafhirte. Er war kein Theologe. Und wir haben gehört in den letzten Monaten, was diese Theologen tun, die sich selber erwählt haben. Oh mein Gott. Und dieser Bischof von Limburg an der Lahn, der kann einen leid tun. Er hat gemeint, er muss wieder an die alten Zeiten der Medici und Borgia anknüpfen und muss riesige Paläste bauen, um sich einen Namen zu machen. Mit 32 Millionen, die die Kirche zahlt. Und der Papst, sein Vater, der fährt mit einem alten gebrauchten Auto durch die Gegend. Sehen wir, wie der Teufel Menschen packt bei ihren Neigungen. Und sie wollen auch Gott dienen irgendwie. Und sie schaffen es nicht. Wohl dem, der sein Wort kennt und sagt, Herr, wenn es mir schlecht geht, hilf mir, erschließ mir dein Wort, dass ich darin wandle und forsche und dass ich dann sehe, Satan, jetzt reicht es. Ich stehe wieder auf, ich lasse mich von dir nicht niederbringen, denn ich bin am Weg. Ich bin einer der Rennläufer, die da in diese Rennbahn laufen. Gott hat mich dazu bestimmt, erwählt und geschaffen, dass ich mit ihm wandle. Und weil der Herr ja gesagt hat in der Bibel, wenn ich die Tage nicht verkürzen würde, dann würden nicht einmal die Auserwählten gerettet. Aber um der Auserwählten willen hat er die Tage verkürzt. Wow, das heißt ganz genau wegen dir und wegen mir. Das glaubst du wohl nicht. Nein, es stimmt. Wenn du nicht glaubst, dass der Herr dich erwählt hat, dann sitzt du einer Lüge auf, dann wärst du gar nicht da. Es stimmt, es gibt Auserwählte, die sagen, ich habe jetzt keine Zeit aus diesem und jenem Grund. Aber wer wirklich auserwählt ist, der weiß, dass er die Zeit auskaufen muss. Weil wir werden es dann lesen im Kontext, im Zusammenhang, die in eine Rennbahn laufen können, nicht spazieren gehen. Aber das Bild müssen wir geistlich verstehen. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle Jogging machen müssen. Das will Gott gar nicht. Es geht um das geistliche Vorwärtsgehen. Das Ziel im Herzen haben. Vorwärtsgehen mit diesem Ziel. Und das kontinuierlich, beständig. Da bin ich so dankbar, dass ich so heiße. Das sage ich euch mal ganz ehrlich. Wie ich früher ein Schüler war, die Lehrer haben mich immer veräppelt wegen meinem Namen. Die sagten immer konstant unbeständig zu mir. Aber das sollten sie mich heute mal kennenlernen. Ich gehe in die geraden Wege des Herrn. Und ich sage, Herr, du hast mir einen Namen gegeben, der Verpflichtung ist. Ich schaffe es zwar nicht von allein, aber du hast mir den Namen gegeben. Halleluja. Und das freut mich. Nun, der Elia, er ging dorthin und sagt, Herr, lass mich sterben, nimm mich weg. Er war erschöpft, schlief unter dem Wacholder. Aber jetzt kommt das. Das sehen wir nicht immer. Aber wir wissen alle, dass wir Engel um uns herum haben. Da kam ein Engel im Auftrag des Herrn. Er sah ihn. Er hätte gesagt mit einem falschen Mitleid, oh Elia, jetzt schlaf dich erst einmal 4 Stunden aus. Aber er wusste ganz genau, dass du mit Schlaf allein eine Depression nicht überwindest. Hast du das gewusst? Das schaffst du nicht. Auch nicht mit einem doppelten Cognac. Das schaffst du auch nicht. Sondern nur mit dem Wort Gottes. Wir müssen wissen, wo kommt die Depression her? Dann nämlich, ich habe das zu meinen Kindern gesagt, wisst ihr, wie eine Depression entsteht? Wenn du vom Geistlichen zurück ins Seelische gehst, im seelischen Bereich der Gefühle. Oh, ich fühle mich heute so schlecht. Oh, ich fühle mich heute so miserabel. Und wenn du in der Seele bleibst, im Seelischen, dann gehst du weg vom starken Fundament, vom Gotteswort, vom Fels. Und dann kann er angreifen. Und tatsächlich fängt es dann an zu zwicken. Hier, hier, hier und hier. Dir schmeckt das Essen nicht mehr, das Trinken nicht mehr. Du bist auf einmal empfindlich. Und da müssen wir aufpassen. So fängt eine Depression an. Sein Geist, der dahinter steht, er will dich niederschlagen aufgrund deiner Gefühle, aber die ihren Gott kennen. Da werden wir auch noch hinkommen. Nun, Gott sei Dank für den Plan Gottes. Der Engel kam und er weckte ihn aus seinem Schlaf. Der hat sicher nicht gut geschlafen. Und sagt zu ihm, steh auf und iss. Und er sah um sich und siehe, zu seinen Häuptern lag ein geröstetes Brot und ein Krug Wasser. Da hast du schon den nächsten Namen für Gott. Yahweh Jireh, mein Versorger. Halleluja! Wo findest du denn in der Wüste geröstetes Brot und Wasser, wenn du dich unter den Busch legst, um zu schlafen? Da waren nicht die Einzelmenschen am Werk. Sehen wir, aber Gott ist der Versorger. Inmitten, wenn es einem Knecht Gottes oder einer Magd Gottes schlecht geht, Gott hat immer Hilfe bereit. Wir müssen das einfach lernen. Und dann weckt er ihn noch einmal, ein zweites Mal. Wahrscheinlich hat er gedacht, ich träume irgendwie, das ist nicht ganz real. Komm, ich bin sowieso fertig, jetzt kriege ich auch noch Fata Morganas, weil ich in der Wüste bin. Jetzt sehe ich alles doppelt und er fing wieder an einzuschlafen. Aber es war keine Fata Morgana. Hallo, ich möchte euch eine Bibelstelle fragen. Kennt ihr noch so einen Mann, einen Jünger Jesus, der auch erwacht ist in seinem Gefängnis? Petrus, ganz genau, der hat auch gedacht, das ist eine Fata Morgana, wie der Engel kam und sagt, komm mit raus. Und er glaubte, er träume. Aber es ist gut, wenn wir manchmal wie Träumende sind. Aber Träume der Wahrheit. Ich sage nicht, visioniere. Es gibt Diener Gottes, die sagen, hab einfach eine Vision. Hab einfach einen Traum. Und dann gehst du dem nach. Nein. Wir sollen dann Träume haben, die von Gott sind. Und die real werden. Das ist das Einzige, was uns hilft. Und so sehen wir, er weckt ihn ein zweites Mal und er rührt ihn an und sagt, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise. Seine Speise ist sein Wort. Seine Speise ist sein Wort. Sag mal, das Wort Gottes in meinen Mund.
Das Wort Gottes.
Das ist meine Speise. Siehst du? Und das ist sehr wichtig, dass das Manna, das wir essen. Und später, er musste Kraft dieser Speise, er konnte nicht aus eigener Kraft, wo hat das denn hergenommen, ging er Kraft dieser Speise. 40 Tage und Nächte zum Berg Gottes. Und Gott begegnete ihm dort. Jetzt möchte ich weggehen von Elia. Und ich möchte einfach sagen, dass wir lernen sollen, genau wie diese Männer Gottes. Wenn Gott einen Plan für dich hat und mich hat und uns hat, nämlich in hier geht es nach Hebräer 12,1. Jetzt möchte ich zurückgehen zu dieser Vision, die Gott mir gab. Also alle, die auf dem Weg sind, am Anfang tun sich hart. Auch wenn Gott Zeichen und Wunder gebraucht. Aber dann, wenn wir weitergehen mit den Herrn und wir kriegen geübte Sinne, fangen wir an, aufwärts zu gehen. Nämlich von Offenbarung zu Offenbarung. Das ist wahr. Der Herr sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen mich. Und jetzt müssen wir noch etwas wissen. Diese Zusage, und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer. Ich und der Vater sind eins. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Wenn ich bereit bin, durch Anfechtungen hindurchzugehen, dann müssen wir wissen, dass Gott für uns ist. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Niemand. Das ist Menschen unmöglich. Wenn Gott für uns, der Schöpfer des Universums, des Weltalls, er ist da. Er ist auch heute da durch seinen Geist, um zu beleben, um zu sagen, egal wo du stehst auf deiner Wegstrecke zum Herrn. Paulus schrieb ja von einer Rennbahn. Er schrieb von einem Wettkampf, aber in Wirklichkeit handelt es sich nicht hier um einen Wettkampf, wo wir uns messen, wer schneller am Ziel ist. Hier geht es nur auf das Rennen, indem wir aufschauen auf Jesus allein. Auf deinen persönlichen Lauf, den du hast. Da entsteht kein Neid gegen den anderen Rennpartner, der dich vielleicht überholt. Weil du kannst nicht schneller wachsen, wie du das Wort Gottes in deinem Leben wirksam werden lässt und umsetzt. Das ist ein Fakt. Niemand wächst schneller, bloß weil er in Sprachen betet. Du kannst in Sprachen beten. Ich habe viel mit Leuten gebetet, Seelsorge betrieben, die in Sprachen beten, aber sie haben das nie richtig angewendet. Sind dann teilweise stolz geworden, haben sich überhoben. Oder weil sie eine Offenbarung hatten. Das ist nicht der Knackpunkt, dass du daran sagen, ermessen kannst, so jetzt passiert mir gar nichts mehr. Es gab mal eine Zeit, da wurde mir das weiß gemacht. Da wurde mir weiß gemacht von Lehrern, wenn du das alles hast, dann stehst du vollkommen richtig. Und ich hatte ja noch gar keinen Tiefgang. Keiner der Lehrer hat mir gepredigt, dass ein Baum Wurzeln hat. Die Wurzeln müssen nach unten gehen. Und dann erst, genau wenn du ein Haus baust, baust du einen Keller. Und auf den Keller baust du dann alles andere auf. Da baust du die Heizung drin. So ist auch unser Gebetsleben. Aber jetzt wollen wir weitergehen. Was ich sagen will, wie ich auf diesen Stufen stand, auf dem Weg nach oben, da merkte ich eins, dass ich von Stufe zu Stufe leichter wurde. Ich muss da nochmal anknüpfen. Das steht tatsächlich in der Bibel drin. Indem wir das Alte, was beschwert, ablegen. Leg den alten Menschen ab, das geschieht am Kreuz, aber es gibt ja immer noch Gedankengebäude, mit denen wir zu kämpfen haben. Ein geistlicher Kampf und da müssen wir rein. Da müssen wir zerschlagen, was nicht von Gott ist. Da brauchen wir die geistliche Waffenrüstung. Lasst euch nicht gefangen nehmen. Lasst euch nicht vom Weg abbringen. Und wie ich da weiter, da merkte ich auf einmal, dass da ist ja etwas. Einmal zu meiner Linken, da war nur Himmel, der Abendhimmel. Ich sah die Erde nicht, ich sah ein paar Wolken. Ich merkte, es wird dunkel. Genauso, wer von euch oft geflogen ist im Flugzeug, merkt das. Wenn dann die Nacht reinfliegt, da ist die Erde dunkel, aber oben wird es immer heller. Und genauso habe ich es erlebt. Und ich merkte auf einmal, da war keine Hitze, aber auch kein lauer Wind, aber irgendwie weichfrisch. Und ich merkte zu meiner Rechten, erst wie diese Treppe zum Himmel einen leichten Bogen machte, sah ich zu meiner Seite, dass ich gar nicht allein war. Da waren eine Unmenge von Menschen, die eigentlich gar nicht mehr auf der Erde waren. Es waren die himmlischen Zeugen. Es waren die, die vor uns vollendet haben. Wisst ihr, wir lesen ja immer, wenn wir Hebräer 11 aufschlagen, von den Zeugen, Hebräer 12, 1. Nicht, das ja, die Zeugen sind in Hebräer 11. Jetzt Hebräer 12, 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Also die haben wir wirklich. Und da das damals die Leute geschrieben haben, waren die Wolken von, das waren die alle aus den Hebräer 11. Auf der Hebräer 11 Straße. Abraham, all die anderen, die Propheten. Aber ihr Lieben, seitdem sind ein paar tausend Jahre vergangen. Jetzt haben wir noch mehr Überwinder. Und ich habe nicht gewusst, dass die auch einen Job haben. Wir stellen uns immer vor, okay, wie beim Fernsehen, du siehst eine Sportveranstaltung, trinkst dein Bier, schaust zu, legst die Füße hoch und schaust zu. Aber bei Gott gibt es keine Zuschauer. Auch nicht die Zeugen in den Wolken. Es gibt keine Zuschauer bei Gott. Die haben eine Tätigkeit. Die standen da und da war ein weißes Band auf der rechten Seite und dahinter standen die. Und dann sah ich die und die hatten Gesichter. Die waren, und jetzt muss ich auch das Nächste sagen, ich sah es so in der Vision, ich sah keine Alten. Sie hatten alle fast, waren irgendwie so um Middle Age oder um 30 oder um noch was rum. Ich kann es dir nicht sagen, warum, aber ich sah es so. Da gab es irgendwie keine Alten im Himmel. Und die hatten strahlende Gesichter. Und die jubelten, die winkten und sie riefen biblische Sprüche. Eine schrieb ihr zu, mach weiter, es gibt einen Lohn für dein Tun. Der andere, der hat in seiner Hand einen Lorbeerkranz gehabt, so wie es früher war. Bei Cäsar ganz früher sagt er, mach weiter, es gibt einen Lohn für dein Tun, du kriegst eine Krone. Gib nicht auf! Und immer wieder sagten sie, hallo, mach weiter. Und jeder, der auf jeder Stufe, und jetzt kommt das, was ich erlebte in dieser Vision, auf jeder Stufe, wo wir hinaufgehen, sind diese himmlischen Zeugen und ermuntern jedes Gotteskind, das auf dem Weg nach oben ist. Interessanterweise habe ich sie nicht im unteren Bereich erlebt. Da habe ich sie nicht gesehen. Da gab es einen Bereich, bevor du die Erde, das Irdische aufgibst, da hast du einen Kampf. Das ist der Bereich, wo Satan wirkt, nach Epheser 6. Und da handelst du aus Glauben. Da musst du als Glauben gehen. Und da kommt es genau wie bei Jesus die Erfahrung, die 40 Tage in der Wüste, wo er war und die anderen, und ihn hungerte. Oder er genauso, wo er gesagt, Vater, wenn du willst, nicht mein, dein Wille geschehe. Lass das Kreuz an mir vorübergehen. Es gibt also tatsächlich auf diesen Weg nach oben, und der Herr zeigt mir, dass es kurz bevor wir dieses wirklich entschieden auf den Weg nach oben sind, da kommen dann die Anfechtungen. Du bist ja verrückt. Deine Familie kommt, du bist ja nicht mehr normal. Was gefällt dir denn nicht an dieser Erde? Warum willst du denn ein Bürger des Himmels sein? Du hast doch da alles. Dann kommen Anfechtungen und dann erlebst du einen starken Glaubenskampf, und da steht alles drin in der Bibel. Ich lese hier dazu, 1. Korinther 9, 24. Da schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass er ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Die einen, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Also ich habe ein Ziel, und das brauchen wir, ein Ziel vor den Augen. Das muss hier tief drin sein. Das muss tief in unserem Herz, in unserem Geist sein. Ich habe ein Ziel. Ich bin Bürger des Himmels, mein Leben geht dahin, auch wenn ich jetzt noch nicht oben bin, aber irgendwann werde ich dort sein und ich stelle mich Gott zur Verfügung. Ich bin kein Bürger von der Erde. Ich habe das einigen Mal gesagt, dass ich egal wohin, ich in meinem Dienst, wo der Herr mich berufen hat, danach, und ich wurde wirklich neu geboren. Es gibt bis heute keinen Platz, wo ich sagen kann, ich bin daheim. Auch nicht in Griesen. Egal wo ich war. Es gibt keinen Platz. Ich war an manchen Plätzen gewesen, die schön sind. Aber weißt du, ich kann mir einen Film ansehen, aber wenn ich mich dann frage, Dieter, würdest du dort deinen Lebensabend verbringen? Nee. Was für ein Unterschied ist, wenn ich da mit meinem Körper irgendwo bin, wo ich Meerrauschen habe oder am Gardasee, egal wo, da in die Berge. Du hast genauso die Problematik. Du musst überwinden. Wo du bist, du musst überwinden. Und so, das ist das Zeugnis vom Geist. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und darum gibt es da etwas. Und so sagt Paulus, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Kampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib. Es geht also um etwas bei diesen Anfechtungen, um die Lust des Fleisches, die Begierden des Fleisches, die Begierden der Sinne, der Seele, seelisch sein. Das sind die Kämpfe, die da in den unteren Bereich sind. Und da liest du dann in Epheser 6, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächtige und Gewalten, gegen die Fürstentümer. Die wollen uns da zum Straucheln bringen. Aber weißt du was? Der Herr sagt in seinem Wort, Psalm 145, 14, der Herr stützt aber alle Strauchelnden und richtet alle auf, die niedergebeugt sind. Halleluja. Also in all dem, was Gott schon weiß, hat er unser und dein und mein Straucheln mit inbegriffen in die Versuchungen. Es hat euch keine Versuchung ergriffen, denn eine menschliche. Aber Gott sei Dank, der euch aus dieser Versuchung rausbringt. Wenn wir was unverwandt auf ihn schauen, sagt Herr, da will ich nicht drin bleiben. Und darum sagt der Herr, selig die da überwinden. Wer überwindet? Wer sagt, nein, Herr, ich gebe mich damit nicht zufrieden. Der kann mir das gar nicht bieten, der Feind. Der kann mir das gar nicht bieten für ein paar schöne Jahre. auf der Erde, wo ich meine ewige Herrlichkeit verliere. Und wenn du, eines meiner Lieblingsworte da drin sind, das geht ja um dieses, und ich lese das jetzt auch nochmal in Hebräer 12, 1. Da wir nun so eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, ihr habt es jetzt von dieser Vision von mir gehört, die von Stufe zu Stufe stehen und tun uns ermutigen von Stufe zu Stufe. Und dann habe ich etwas gemerkt. Auf einmal wird mir leichter. Je höher es ging, umso leichter bin ich geworden. Jede Ermutigung war wie eine Kraftsalbung von Gott, sodass ich leichter über die Stufen springen konnte. Das ist der Dienst der Heiligen. Das ist der Dienst der Zeugen in den Wolken, uns auf den Weg, wenn wir in die höheren Gefilde gehen, zu ermutigen. Schau uns an. Lesen wir Hebräer 11. Lesen wir das. Ich habe darüber eine Vision gehabt, die habe ich hier in der Bibel drin, vor Jahren, und die habe ich wieder gefunden. Das heißt, zwei Offenbarungen vom 20. September 2009. Das eine ist der Krieg der Heiligen und das andere ist die Vision, die Hebräer 11 Straße. Da ist genau dieser Punkt drin. Und hinten dran habe ich genau die Schriftstellen niedergeschrieben, über die ich jetzt predige. Aber ich wusste nicht, dass ich diese Vision bekommen werde, in dem Sinn. Und darum sind die und viele andere, die dazukamen, die ermutigen uns, die predigen unseren Geist, auch wenn wir sie nicht sehen. Die sagen, mach weiter, gib nicht auf. Und das ist das Kostbare. Und so kommst du immer näher. Du erreichst dein Ziel, auch wenn der Weg noch länger ist. Weil du wirst immer leichter, du legst das Irdische ab. Ich kann es doch bei mir selber ermessen, ich sage noch nicht. Ich habe schon alles überwunden. Aber es gibt Dinge, wo ich merke, die habe ich überwunden. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht zu selbstsicher bin, sondern sage so, Herr, wehre die Anfänge. Das ist so sehr wichtig. Weil wie schnell kommen Dämonen rein? Ich sage es euch nochmal, ich habe es immer wieder gepredigt. Das hat Gott mir gesagt, eine Sekunde. Und dann kommen 7, 8 wieder zurück. Die kommen wirklich rein. Wenn der eine auf den und den Punkt schwach ist, blitzschnell sind die drin. Und die kriegst du dann nicht mehr so schnell weg, wenn du sie nicht rausschmeißt. Nun, der Herr hat mir gezeigt, dass viele straucheln. Und er hat auch zu mir gesagt, auch du, mein Sohn. Es gibt keinen, der mir nachfolgt, der nicht gestrauchelt ist. Ob das Petrus oder ein anderer ist oder Elia ist. Wir hörten doch nie viel über das Straucheln von Elia. Wir hörten ja immer nur die Großtaten. Wir, du und ich, erfahren nicht viel von manchen Männern Gottes, weil manche Männer Gottes bedecken das mit Schweigen. Sie haben ja dann Angst, sie werden dann nicht mehr als große Männer Gottes angesehen. Aber es ist sehr besser, transparent zu sein und sagen, du, ich bin auch nur ein Mensch, so wie du. Und ich sage darum immer, geh zum Herrn. Wenn Leute zu mir in die Seelsorge wollen, sage ich, nein, ich kann mit euch beten, aber geh zum Herrn, ich bin ein Mensch wie du. Es gibt einen Punkt, wo ich sage, jetzt wird es mir zu viel. Das ist mir zu viel. Ich habe einen anderen Dienst. Ich bin kein Seelsorger. Ich bete mit den Leuten, aber das andere mache ich nicht. Hier heißt es also, so das mit den Ablegen, das steht hier drin. So lasst uns jede Last ablegen. Und das verstehen wir mit dieser Dress, mit diesem Sportdress. Du wirst immer leichter. Es ist immer weniger Last, das ist wirklich wahr. Es gibt andere Lasten, aber die sind von einer anderen Art. Und jede Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer, das ist das, Frucht bringen in viel Geduld, das haben viele nicht, weil der Zeitgeist, der presst uns nieder. Aber Gott sagt, sie, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du stark bist, stärk auch die anderen. Das ist so wichtig, indem wir hinschauen. Und jetzt kommt das, was ich immer predige. Ich sage das den Pastoren, darum haben mich viele Pastoren nicht mehr eingeladen. Wenn ich immer gesagt, warum bindet ihr die Menschen an euch? Bindet sie doch auf Jesus, du kannst sie nicht erretten und erlösen. Du kannst auch keine Gemeinde bauen, weil du bist ein lebendiger Baustein, aber der Herr baut seine Gemeinde. Und wir sollen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Was wir alle gemeinsam haben, die wir Gott dienen, wir sollen die Menschen zu Jesus führen, in die Abhängigkeit Jesu. Da begehen wir keinen Fehler. Und dann, achte doch auf den Widerspruch von Sündern, damit ihr nicht müde werdet, auch den Mut verliert. Es ist so, so wichtig. Dann Philipper 3,12. Sagt in dieser Position, nicht, dass ich schon erlangt hätte. Ich war in dieser Vision, die Gott mir da gab, nicht am Himmelstor, ich sah es. Aber es war noch ein weiter Weg. Und da zeigt er mir alles, wie die Leute mir zugewunken haben, wo ich einige Schritte gelaufen bin. Und ich befand mich auf dem Sofa, aber das war so real. Da hüllte mich die Salbung ein und ich habe es dann meinen Kindern, den Frank, erzählt, meiner Frau erzählt. Aber die waren mit anderen Dingen beschäftigt. Das musst du auch dann erleben. Du kannst nicht immer eine Vision, die du erlebst, deinen Nächsten, deinen Lieben erzählen, weil er mit anderen Dingen voll ist. Das war, das muss man auch mitnehmen. Koste diese Vision aus, geh sie nochmal durch. Herr, war das von dir? Stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Dann habe ich mich hingesetzt und habe es mit dem Wort Gottes verglichen. Da lesen wir Philipper 3,12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Jetzt hast du es wieder. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, aber eines tue ich. Ich vergesse, was mein alter fleischlicher Mensch damals wieder gemacht hat. Ich vergesse das vollkommen, das gibt es nicht mehr. Und ihr Lieben, es ist schon so. Manchmal, wenn du einschläfst, plötzlich kommen Träume von früher, die willst du gar nicht. Und da will sich wieder das Bewusstsein einschleichen. Ach, da hattest du doch noch Freunde und da Freunde. Ruf sie doch mal an, wie es ihnen geht im früheren Leben. Meistens habe ich damit Schiffbruch erlitten. Die wollten ja gar nichts mehr davon wissen. Darum ist so wichtig zu vergessen, was da hinten ist. Ich kenne niemand mehr nach dem Fleisch. Das sagt Paulus. Wir müssen das vergessen. Das ist wirklich in dem Sinn ein geistlicher Rennlauf nach vorne zum Herrn hin. Vergiss, was war. Auch das, was vor einer Woche schiefgelaufen ist. Vergiss es und sag, danke Herr, du stellst meine Füße auf festen Grund. Da gibt es Probleme mit meinem Ehemann, da gibt es Probleme mit meiner Ehefrau, da gibt es Probleme mit meinen Kindern. Herr, aber ich werfe alle diese Personen, es sind nämlich auch Sorgenbringer, die werfe ich auf dich, nachdem du gesagt hast, alle eure Sorgen werft auf mich. Ich kann so nicht weiterkommen, ich habe keine Lösung parat. Aber du bist der Löser, der Erlöser. Auch von falschen Sorgen. Wir sollen schon für unsere Angehörigen beten. Aber es ist so wichtig, dass der Herr, dass wir wissen, Gott gibt diese Botschaft heute. Er will uns auf einen neuen Level stellen. Und wir sagen, alle, die vor euch waren, sind diesen Weg gegangen. Sie hatten ihre Probleme, sie hatten ihre Schwachheiten, aber ich habe sie nie aufgegeben. Keinen von ihnen habe ich je aufgegeben. Das ist der Gott der Bibel, den wir dienen. Und das ist ein lebendiger Gott. Und wir müssen uns auf sein Wort stellen. Hier heißt es in Vers 14, und Paulus schreibt, und ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und jetzt sagt er ein Wort. Und da verstehen wir das auch. Jetzt dieses Wort, in diesem Punkt. Lasst uns alle, die wir gereift sind. Das ist ein Wort für gereifte Kinder Gottes. Wenn einer nicht diese Reife hat, wie er in die Schule geht, du brauchst als Lehrer Geduld mit deinen Schülern in den ersten Klassen, in der Grundschule, in den Mittelschulen, Oberschulen, wie auch immer. Es liegt also am Reifegrad. Darum sind es viele Ältere. Gestern rief mich eine Schwester an und sagt, die auch sehr viele CDs von mir kriegt, sagt sie, Bruder Dieter, kannst du mir von der letzten Botschaft, von der Ermahnung, 5 CDs schicken? Ich sage, wer will die denn haben? Sagt sie, ja, eine 92-jährige Schwester. Ich sage, was macht die damit? Die ist so begeistert. Die sagt, die möchte sie überall verteilen. Und ich habe euch schon in den letzten Botschaften gesagt, dass es meist Ältere sind, die gereift sind. Die wissen, um was es geht. Sie sind noch nicht in der Ewigkeit, aber die sagen, das genau ist es. Und wir brauchen diese Zurüstung. Es geht also um Reifeprozess. Du kannst nicht von einem Baby erwarten, dass es schon laufen kann. Du kannst nicht von einem Kind in der Schule erwarten, dass es so logisch denken kann wie du und ich. Und es gibt welche, die können noch viel logischer denken wie ich. Aber dann kann ich sagen, danke Gott, dass du mich erwählt hast. Ich bin ein Nichts, aber du bist alles. Und mit dir sind wir schon, ich bin die 0, er ist die 1, sind wir schon 10. Lob und Dank dafür. Dann heißt es hier, Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Dann, wo der Herr das sagt, und ich lese jetzt diesen Psalm 84. Es hat mit diesem Lauf zu tun. Am Schluss, ich bin so leicht wie diese Treppen da hochgegangen. Und da ist mir neu dieses Wort, worüber ich auch schon gepredigt habe. Von diesen Stufen, ihr kennt euch von der letzten Stufe, von den Treppen, ja, der Offenbarung. Psalm 84, 6 bis 8, lesen wir in dem Zusammenhang. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Jetzt klammern wir mal da ein. Der sagt nicht wohl den Menschen, der genug Power hat, der eigene Kraft hat, darum muss das sterben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde stirbt, viele verlassen noch auf sich, das kann ich, all das schaffe ich. Nein, er sagt wohl dem Menschen, anders übersetzt, dessen Stärke der Herr ist. Wohl dem, der ist schon auf dem richtigen Weg. Der also sagt, Herr, ich schaffe es von alleine nicht, aber du musst mich leiden, du musst mich führen. Dann bist du schon auf dem richtigen Weg, nicht umgekehrt. Wohl denen, noch einmal, wohl soll es denen ergehen. Wohltun, wenn es dir wohl geht, deiner Seele, du merkst es. Du fühlst dich dann wirklich wohl. Du fühlst dich innerlich geborgen, getröstet, gestärkt. Und das will ja der Herr. Und jetzt sagt er, wohl denen, in welchem Zusammenhang? In deren Herzen gebahnte Wege sind. Psalm 1. Worin hält sich ein Jüngling seinen Weg rein? Indem er achtet auf dein Wort. Gebahnte Wege, nicht irgendein Weg. Herr, segne meine Wege. Herr, segne meine Pläne. Hat er doch es letzte Woche gesagt zu uns in der Offenbarung. Ich werde die Pläne von vielen zerreißen. Sind nicht meine Pläne und ich werde sie nicht segnen. Aber wenn wir auf den Weg Gottes gehen, die er gebahnt hat, dann wirst du nicht straucheln. Selbst wenn du strauchelst, richtet er dich auf. Selbst wenn du fällst, hebt er dich wieder auf. Das tut er nämlich. Wir sind am Weg. Da ist mir in diesen Tagen immer wieder das Lied gekommen, wie ich das erste Mal in Israel war und ich war 86 oben auf dem Ölberg bei der Gruppe von Christen unter dem jordanischen Krankenhaus und ich habe dort gelehrt und ich lernte von ihnen ein Lied. Ich kann es nur auf Englisch. Das heißt auf Deutsch übersetzt ein kurzes Lied, das sangen die immer. Wir sind am Weg, wir sind am Weg. Wir gehen vorwärts, wir bleiben nicht zurück. Wir sehen schon vom Weiten das Licht vom siebten Tag. Das heißt so, we're on the way, we're on the way. We can't delay, also wir können nicht zurückbleiben. We're pressing on, we can't delay. I see the light of the seventh day. Oh, praise the Lord, we're on the way. We're on the way, we're on the way. We're pressing on, wir gehen vorwärts. We can't delay, wir können nicht zurückbleiben. We see the light of the seventh day. Das war eine prophetische Gruppe. Wir sehen im Geist schon das Licht vom siebten Tag. Und die hatten es da alle über Elisha. Ihr kennt diese Lieder über Elia. Und das ist wirklich so. Wir können nicht zurückbleiben, ihr Lieben. Da ist keine Möglichkeit. Wir haben ein Einfahrtbillett, einmal Himmel und nicht mehr zurück, in Jesu Namen. Vater, ich danke dir dafür, es gibt noch viel zu tun und viel zu sagen, aber ich danke dir, dass deine Kraft jetzt da ist und der Herr sagt, steht auf, meine Kinder, steht auf, lasst euch zurüsten für die Herrlichkeit, die ich euch bereitet habe und die da, die niedergeschlagen sind, euch rufe ich zu. Wie könnte ich euch vergessen? Wie könnte ich euch vergessen? So wie ich Israel in meine Hände gezeichnet habe, so wie Israel ohne meine Hilfe, ohne meine Liebe verloren wäre, so wäre ein jeder verloren. Ich will nicht, dass einer von euch da hinten bleibt. Ich will einen jeden stärken durch mein Wort, durch meinen Geist. Nimm mein Wort. Bitte meinen Geist, das Wort lebendig zu machen. Nimm dir Zeit für mein Wort. Nimm dir Zeit für mich. Und meine Offenbarungen werden dir zufluten wie ein Strom lebendigen Wassers. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute so ein wunderbares Wort der Ermutigung, Stärkung, Zurüstung, Weisung, Orientierung gegeben hast, Herr. Keiner deiner Kinder soll zurückbleiben. Ich danke dir dafür. Steht auf, Halleluja, hebt eure Hände. Kraft Gottes ist da. Vater, ich danke dir dafür, dass du jetzt jeden Einzelnen, der hierher gekommen ist und der die Botschaft hört, stärkst. Herr, ich danke dir für deinen Geist, der das Wort lebendig macht. Ja, Herr, du hast mich diese Dinge an diesem Punkt erleben lassen, Herr. Ich habe es erlebt, als wäre es vollkommene Realität. Ich durfte erleben, dass du an der Seite, Herr, nicht nur Zuschauer hast, sondern dass diese himmlischen Zeugen den Dienst der Ermutigung und Ermunterung haben. Und selbst da in dem Bereich, wo wir auf das Himmlische zugehen, wo Satan praktisch eine Mauer des Schweigens gemacht hat, sind wir Mauerdurchbrecher, weil der in uns stärker ist, als der in der Welt ist. Sage einfach, Herr Jesus, ich bin mit deiner Hilfe ein Mauerdurchbrecher. Herr Jesus, ich bin mit deiner Hilfe ein Mauerdurchbrecher und nichts kann mich zurückhalten von deinen Verheißungen. Und ich vertraue dir, so wie alle anderen Zeugen des Himmels dir vertraut haben. Und sie haben ihr Ziel erreicht. Und ich danke dir, dass du das in mein Leben programmiert hast. Dass wir das himmlische Ziel erreichen. Ich danke dir dafür, dass du dein Wort segnest. Dass du dich entschieden hast, mich zu erwählen. Damit ich dir folgen und dienen darf. Danke für deine Ermutigung. Danke für deine Stärkung. Danke für dein Wort. Danke, Heiliger Geist. Du machst das Wort lebendig. Amen. Der Herr segne sein Wort und euch alle. Amen. Amen.